Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Analyse. Die hat heute nämlich eine kleine Widmung.
Oh, sehr schön.
Ja, die geht raus an Steffen, der ist gerade in London. Und wir hoffen sehr, du hast die Gelegenheit, das Originalgemälde in der National Gallery zu sehen, über das wir gleich sprechen werden.
Absolut.
Das gesamte Deep Dive Art Team ist ein ganz klein wenig neidisch und wünscht dir unglaublich viel Spaß davor.
Ja, genieß es. Und für alle anderen, macht euch bereit, wir reisen heute gedanklich vor eine einzige Leinwand, aber die hat es wirklich in sich.
Okay, dann lass uns mal eintauchen. Stell dir mal vor, du stehst in diesem riesigen Museumssaal und vor dir hängt ein Bild, das dich fast erschlägt.
Mhm.
Es ist fast 3 Meter hoch und 2,5 Meter breit. Eine riesige Fläche. Und auf dieser Fläche ist ein Pferd.
Ja.
Nur ein Pferd in Lebensgröße. Kein Reiter. Keine epische Schlacht. Keine idyllische Landschaft im Hintergrund. Nichts. Nur dieser glänzende, muskulöse Pferdekörper vor einem leeren, ja, undefinierbaren goldbeigen Nichts.
Und genau das ist ja die zentrale Frage, die uns heute umtreibt. Warum ist dieses Gemälde von George Stubbs aus dem Jahr 1762, genannt Whistle Jacket, so eine Ikone?
Genau.
Was macht es zu einem echten Wendepunkt in der Kunstgeschichte? Und warum zum Teufel fühlt es sich auch nach über 250 Jahren immer noch so unglaublich modern an?
Das ist unsere Mission heute. Wir wollen dieses Bild gemeinsam Schicht für Schicht entschlüsseln. Betrachte das Ganze vielleicht als eine kleine Schule des Sehens.
Eine gute Idee.
Einladung. Genau hinzuschauen und Dinge zu entdecken, die man auf den ersten Blick vielleicht übersieht. Fangen wir mal mit diesem ersten unmittelbaren Eindruck an. Man steht davor und spürt diese visuelle Wucht.
Absolut.
Dieser riesige, kastanienbraune Pferdekörper, das Fell glänzt, als wäre es poliertes Kupfer. Er scheint fast vor diesem leeren Hintergrund zu schweben wie eine Skulptur. Und diese Größe. Das war doch damals im 18. Jahrhundert für was ganz anderes reserviert, oder?
Das ist schon der erste Tabubruch. Du hast vollkommen recht. Dieses monumentale Format, das war die absolute Königsklasse.
Die Historienmalerei.
Genau, die Historienmalerei. Die war für die ganz großen Themen reserviert. Götter, Mythen, entscheidende Schlachten. Also quasi die Haupt- und Staatsaktionen auf Leinwand.
Okay.
Ein Tier, und sei es noch so edel, in diesem Format zu malen, das war eine Provokation. Er nimmt das Format der Götter und gibt es einem Pferd. Damit stellt er die gesamte streng geordnete Hierarchie der Bildgattungen auf den Kopf.
Und dann diese Leere. Ich stelle mir vor, wie mein Auge verzweifelt nach irgendetwas sucht, einem Horizont, einem Baum, irgendwas. Aber da ist einfach nichts. Es ist fast ein bisschen beunruhigend.
Das ist es. Das wirklich Radikale ist ja nicht nur das Motiv selbst, sondern eben all das, was fehlt.
Mhm.
Kein Reiter, kein Sattel, keine Zügel, keine Landschaft, die uns sagt, wo wir sind. Das Tier beansprucht die Bühne ganz für sich allein. Eine Bühne, die sonst menschlichen Herrschern, den Königen und Feldherren vorbehalten war.
Ah.
Deswegen gab es auch lange die Legende, das Bild sei vielleicht unfertig.
Ah, das klingt plausibel. So nach dem Motto, der Maler war noch nicht fertig und wollte den Hintergrund später noch malen.
Genau.
Man dachte doch, König George III. Hätte sich darauf reitend porträtieren lassen sollen, oder?
Genau das war die große Theorie. Der Auftrag sei geplatzt und das Bild unvollendet geblieben. Eine gute Geschichte, aber sie stimmt nicht. Heute wissen wir es besser.
Okay.
Und den Beweis liefert uns das Gemälde selbst, wenn wir ganz, ganz nah herangehen.
Ich bin gespannt. Woran sieht man das?
Schau dir mal die Hinterhufe des Pferdes an. Direkt darunter, auf diesem undefinierten Grund, siehst du zwei ganz feine, zarte Schlagschatten.
Okay.
Sie sind winzig, fast unscheinbar, aber sie sind da. Und sie erden das Tier. Sie geben ihm Standfestigkeit und beweisen, dieser leere Raum ist kein Versehen.
Wow.
Er ist eine absolut bewusste, durchdachte und ja, radikale künstlerische Entscheidung. Die Lehre ist hier nicht das Fehlen von etwas, sondern ein präsentes, aktives Gestaltungselement. Sie ist die Aussage.
Wahnsinn. Allein dieses kleine Detail verändert ja schon die ganze Wahrnehmung. Aber lass uns mal vom Hintergrund zum Hauptdarsteller kommen. Das Pferd steht ja nicht einfach nur da.
Nein, überhaupt nicht.
Es bäumt sich auf den Hinterbeinen auf, der Körper formt diese dynamische S-Kurve, jeder einzelne Muskel scheint angespannt zu sein. Und dann dieser Kopf. Es dreht den Kopf zur Seite und blickt uns direkt an. Mit diesen riesigen, wachen, fast intelligenten Augen. Das ist ja keine entspannte Weidepose.
Absolut nicht. Das ist pure Energie, eingefroren in einem einzigen Moment. Die Pose ist eine Figur aus der hohen höfischen Reitkunst.
Die Levade.
Genau, die Levade. Eine Haltung, die maximale Kraft, Balance und Konzentration erfordert. Und diese unglaubliche Lebendigkeit, diese anatomische Perfektion, die ist kein Zufall. Sie basiert auf einer für die damalige Zeit völlig einzigartigen wissenschaftlichen Forschung.
Moment, du sagst wissenschaftliche Forschung. Stubbs war also nicht nur ein begnadeter Maler, der Pferde einfach gut beobachten konnte.
Er war weit mehr als das. Er war im Grunde ein empirischer Bildwissenschaftler, ein Anatom. Und was er dafür tat, ist wirklich unglaublich. Man muss sich das mal vorstellen. Zwischen 1756 und 1758,
okay,
also über 18 Monate, hat er sich in eine abgelegene Scheune in Lincolnshire zurückgezogen. Und dort hat er Pferdekadaver an Haken von der Decke gehängt.
Warte mal, Kadaver? Du meinst, er hat tote Pferde seziert?
Ganz genau. Er hat sie systematisch seziert. Schicht für Schicht. Er hat die Haut entfernt, die Muskeln freigelegt, die Sehnen, das Skelett.
Krass.
Und jeden einzelnen Schritt hat er akribisch gezeichnet.
Wow. Das ist einerseits ziemlich makaber, andererseits zeugt das von einer unfassbaren Hingabe. Den Geruch in dieser Scheune will ich mir gar nicht vorstellen.
Kaum vorstellbar. Und das war absolut bahnbrechend. Kaum ein anderer Künstler ist so weit gegangen.
Und das hat er dann alles veröffentlicht?
Ja, das Ergebnis dieser Arbeit hat er 1766 in einem Tafelwerk mit dem Titel »The Anatomy of the Horse« veröffentlicht. Das war eine Sensation.
Kann ich mir vorstellen.
Wurde sofort zum Standardwerk für Künstler, aber auch für Veterinäre in ganz Europa. Und genau dieses tiefe, buchstäblich unter die Haut gehende Wissen sehen wir in Whistlejacket.
Verstehe.
Stubbs malt nicht nur, wie ein Pferd von außen aussieht. Er malt, wie es von innen heraus funktioniert. Er malt die Mechanik, die Physik, die Biologie, die diese explosive Bewegung erst möglich macht.
Was ich darin so faszinierend finde, da verschmelzen ja zwei große Geistesströmungen seiner Zeit.
Absolut, das ist ein wichtiger Punkt.
Auf der einen Seite dieser kühle, rationale Geist der Aufklärung, die Empirie, die Wissenschaft, dieses exakte Beobachten. Und auf der anderen Seite
spürt man schon etwas Neues, eine fast präromantische Verehrung der Natur als einer wilden, ungezähmten, erhabenen Kraft. Es ist Wissenschaft und Poesie zugleich.
Das Pferd ist also nicht nur ein biologisches Meisterwerk, sondern auch eine Persönlichkeit. Und es war ja auch eine, oder? Das war doch ein ganz bestimmtes Pferd.
Exakt. Das ist kein anonymes Idealpferd. Wir blicken hier auf ein echtes Individuum. Sein Name war Whistlejacket.
Whistlejacket.
Er war ein berühmter Rennhengst, der einige bedeutende Rennen gewonnen hatte, ein echter Star seiner Zeit. Und er war der ganze Stolz seines Besitzers, des zweiten Marquis of Rockingham.
Und es war nicht irgendwer.
Nein, einer der reichsten und politisch mächtigsten Männer im damaligen England. Der Mann war sogar zweimal Premierminister.
Okay, das setzt das Ganze nochmal in einen völlig neuen Kontext. Wenn einer der mächtigsten Männer des Landes so ein riesiges Bild von seinem Pferd in Auftrag gibt, ist das dann nicht am Ende doch nur die Protzerei eines Superreichen?
Mhm.
Sozusagen das 18. Jahrhundert-Äquivalenz zu einem Foto von sich neben dem Bugatti?
Der Vergleich ist brillant und er ist nicht ganz falsch. Natürlich ist es das auch.
Ja.
Klar. Im britischen Adel des 18. Jahrhunderts waren Pferdezucht und Pferderennen nicht nur ein Hobby. Das war ein knallhartes Geschäft und ein zentrales Element der gesellschaftlichen Selbstdarstellung. Ein Spitzenpferd wie Whistlejacket war ein lebendiges Symbol für Status, Reichtum, Macht.
Aber, und da kommen wir wieder zum Anfang, es ist eben kein typisches Sportbild. Man sieht keine Rennbahn, keinen Jockey, keine Trophäe, nichts von alledem.
Und genau das ist der Clou. Stubbs und sein Auftraggeber verzichten bewusst auf all diese erzählerischen Sportaccessoires. Stattdessen wird der Körper des Pferdes selbst zum Träger von Tugenden.
Was meinst du damit, Träger von Tugenden?
Seine arabisch anmutende Eleganz, diese unbändige Kraft, die in jeder Faser spürbar ist, sein sichtbares Temperament, all das wird gefeiert, als wären es menschliche Charaktereigenschaften. Das Tier wird zum Inbegriff von Adel, Stärke und einer Art natürlicher Aristokratie. Es ist mehr als Angeberei, es ist eine Idealisierung.
Okay, lass uns das mal zusammenfügen, weil es langsam wirklich komplex wird. Wir haben also ein Tierporträt,
richtig,
das aber im riesigen Format eines Historiengemäldes daherkommt, gemalt mit der kühlen Präzision eines Wissenschaftlers, aber aufgeladen mit dem Pathos eines Heldenporträts. Das passt ja in keine Schublade.
Überhaupt nicht.
Was für eine Art von Bild ist es denn dann?
Das ist die geniale Leistung von Stubbs. Er sprengt alle Schubladen. Er vollzieht einen meisterhaften Gattungscrossover. Was er da macht ist, er wirft einfach die Regeln für verschiedene Bildtypen in einen Topf und mischt sie komplett neu.
Okay, hilf mir mal beim Sortieren. Es fühlt sich ja irgendwie vertraut an, obwohl es so fremd ist. Diese heroische Pose zum Beispiel, die kenne ich doch irgendwo her.
Genau da fängt es an. Er bedient sich bei den angesehensten Traditionen. Erstens, wie wir sagten, das monumentale Format aus der Historienmalerei.
Klar.
Zweitens, und das ist, was du gerade meinst, die heroische, kraftvolle Pose. Die Lavade. Die nimmt er direkt aus der Tradition des höfischen Reiterporträts. Denk an die großen Gemälde von Rubens oder Velázquez.
Ah, stimmt.
Die damit Könige und Feldherren auf ihren sich aufbäumenden Pferden verherrlicht haben.
Das ist die Pose der Macht, des Herrschers, der alles unter Kontrolle hat.
Und das Dritte?
Das Dritte ist, dass er diese beiden hochrangigen Elemente auf ein Motiv anwendet, das eigentlich aus der damals als eher bodenständig geltenden Sporting Art stammt.
Also Jagd- und Tiermalerei.
Genau, das war die Kunst für den Landsitz, nicht für den staatstragenden Palast. Er adelt also ein eigentlich niederes Genre mit den Mitteln der hohen Kunst. Aber die eigentliche, die philosophische Pointe ist, was er weglässt.
Den Reiter?
Er lässt den Herrscher weg. Und damit überträgt er die gesamte Aura der Macht, der Würde, der Souveränität vom Reiter auf das Tier selbst.
Okay, das ist ein starker Gedanke. Das ist nicht nur ein cleverer künstlerischer Trick, das ist eine komplette Umkehrung der Perspektive. Die Natur, repräsentiert durch dieses perfekte Geschöpf, tritt hier als eigenständiges, souveränes Subjekt auf, nicht mehr nur als vom Menschen beherrschtes Objekt.
Das führt uns direkt wieder zu diesem leeren Hintergrund. Wenn die ganze Kraft, die ganze Bedeutung im Tier selbst liegt, was bewirkt dann diese Leere psychologisch bei mir als Betrachter?
Diese Leere ist im Grunde ein Manifest der Freiheit und der Konzentration. Es gibt absolut nichts, was dich vom Wesentlichen ablenkt.
Stimmt.
Kein idyllisches Detail, keine architektonische Kulisse. Du bist gezwungen, dich voll und ganz auf die Form, die Energie und den Geist dieses Pferdes zu fokussieren. Die Leere isoliert das Pferd. Sie hebt es aus Zeit und Raum heraus und macht es zu einer zeitlosen Ikone.
Das ist kein unterwürfiger Blick, aber auch kein aggressiver. Was siehst du darin?
Ich sehe einen Moment, der zwischen höchster Alarmbereitschaft und perfekter Selbstbeherrschung balanciert. Das ist entscheidend. Dieses Pferd wird nicht einfach nur vorgeführt wie ein Objekt in einer Menagerie. Es ist aktiv. Es schaut zurück.
Es tritt in einen Dialog mit uns.
Genau. Es fordert unsere Aufmerksamkeit. Es hat eine eigene Präsenz, eine eigene Subjektivität. Es sagt, ich bin hier, sieh mich an.
Und genau das ist es wahrscheinlich, was es so modern macht. Diese radikale Reduktion auf eine einzige, klare, kraftvolle Form vor einem neutralen Grund, das erinnert mich total an ein modernes Logo.
Ja.
Oder ein unglaublich gutes Werbeplakat. Maximale Wirkung mit minimalen Mitteln.
Ein brillanter Vergleich. Man könnte es das Markenlogo der Natur im 18. Jahrhundert nennen. Es hat diese maximale Wiedererkennbarkeit, diese zeitlose Präsenz, die weit über seine Entstehungszeit hinauswirkt. Stubbs hat hier die Essenz des Pferdes, seine Kraft, seine Anmut, sein Geist, destilliert zu einer reinen, unvergesslichen Form.
Also, was nehmen wir von dieser gemeinsamen Reise mit? Wir haben gesehen, dass Whistlejacket so unendlich viel mehr ist als nur das Porträt eines berühmten Rennpferdes.
Weit mehr.
Es ist ein wissenschaftliches Meisterwerk, das auf jahrelanger, ja fast besessener anatomischer Forschung beruht. Es ist ein gesellschaftliches Statement über Macht und Status. Und was ich am stärksten finde, es ist eine philosophische Revolution auf Leinwand.
Mhm.
Weil George Stubbs hier die Natur aus ihrer dienenden Rolle befreit und sie zum souveränen Hauptdarsteller der Geschichte macht.
Perfekt zusammengefasst. Und zum Abschluss möchte ich dir und allen, die zuhören, noch einen vielleicht etwas unkonventionellen Gedanken mit auf den Weg geben.
Sehr gerne. Schieß los.
Lass uns das Gemälde für einen Moment nicht als flaches, zweidimensionales Bild lesen, sondern als eine Art gemalte Skulptur.
Okay, eine gemalte Skulptur.
Denk mal drüber nach. Die Pose, die Levadel, ist eine Haltung, die in der Realität nur einen winzigen Augenblick dauert. Ein Sekundenbruchteil maximaler Anspannung, dann ist der Moment vorbei.
Ja, klar.
Stubbs friert diesen extrem flüchtigen Moment maximaler Energie ein und gibt ihm die ewige Gültigkeit von Marmor oder Bronze. Er erschafft ein Denkmal aus Farbe.
Das ist ein schönes Bild.
Wenn du also, und ganz besonders du, Steffen, falls du jetzt das unglaubliche Glück hast, davor zu stehen, auf dieses Bild blickst, frag dich mal, siehst du eine Leinwand mit Farbe darauf? Oder erlebst du einen Moment erstarrter Bewegung, eine Skulptur, die mit aller Kraft versucht, aus der Fläche auszubrechen und in deinen Raum zu springen?
Das war
Deep Dive Art,
dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.